Leben mit Spina bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcast-Formats Leben mit Spina bifida und Hydrocephalus. Das ist ein Angebot der ASBH. Mein Name ist Frank Oberpichler und ich unterhalte mich heute mit Professor Dr. Stefan Martin. Herr Martin ist leitender Arzt am Bruno-Valentin-Institut MZEB Diakovere-Anna-Stift in Hannover. Ich könnte jetzt einige Stationen seiner doch sehr umfangreichen Vita vorlesen. Ich nehme einfach nur ein paar heraus. Herr Martin, die Minute müssen Sie mir bitte noch lassen. Seit 1984 Facharzt für Orthopädie und mit Zusatzbezeichnung Chirotherapie. 2007 kam dann die Zusatzbezeichnung Kinderorthopädie dazu. Seit 2009 ist er Oberarzt und Sektionsleiter Neuroorthopädie des Department Kinder- und Neuroorthopädie. Seit 2017 ärztlicher Leiter des MZEB Bruno-Valentin-Institut am Diakovere-Anna-Stift. 2017 Ernennung zum Honorarprofessor am Wissenschaftlichen Zentrum für Kindergesundheit. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland seit 2022. Er ist Landarzt für Körperbehinderte in Niedersachsen, Vorsitzender der Ärztegesellschaft für manuelle Kinderbehandlung und Atlastherapie, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der ASBH e.V., also Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus, Mitglied im Beirat von Actability e.V. zur Unterstützung von Menschen mit schweren Behinderungen in Bangladesch und so weiter und so fort. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Martin.
Ja, haben Sie ganz vielen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Ich bin allerdings nicht der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, sondern der zweite Vorsitzende.
Das bitte ich zu entschuldigen.
Frau Dr. Bredel Geister leitet den Wissenschaftlichen Beirat von ASBH.
Okay, nichtsdestotrotz sind Sie ein ausgewiesener Fachmann auf Ihrem Gebiet und wir wollten uns heute unterhalten zum Thema Orthesen. Das ist ja so ein kleines Spezialgebiet von Ihnen und da fange ich einfach mal an mit der Frage, welche Orthesen gibt es denn überhaupt?
Also es geht ja hier um die Orthesen für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus.
Ganz genau.
Und bei diesen Menschen hat sich das Konzept von Professor Adriano Ferrari seit dem Ende der 1980er Jahre weltweit durchgesetzt. Also man spricht landläufig von der Ferrari-Schiene. Und die Ferrari-Schiene bedeutet die Orthesen, die nach dem Konzept von Professor Ferrari eingesetzt werden und von verschiedensten Sanitätshäusern in verschiedenen Arten hergestellt werden. Das ist das Thema, über das wir heute sprechen möchten.
Ganz genau. Dann erklären Sie doch vielleicht einfach mal, was ist das Ferrari-Konzept genau? Was steckt dahinter? Was war die Innovation von Herrn Ferrari?
Also bis zu Herrn Ferrari war es so, dass letztlich Menschen mit Spina bifida mit Orthesen von Orthopädietechnikern versorgt wurden, die mehr oder weniger den Linien gefolgt haben, wie man zum Beispiel auch Kinderlähmungspatienten versorgt hat. Das heißt, Stabilisieren von Extremitäten über Schienen-Schellen-Apparate, wie wir das nennen, also Metall-Leder-Konstruktionen. Und diese Orthesen haben mehr oder weniger gut bei den Einzelnen funktioniert. Professor Ferrari ist Neurologe und er ist Physiater. Physiater ist ein italienischer Facharzt, etwa in die Richtung Rehabilitations- und physikalische Therapie, wie es das jetzt in Deutschland auch gibt. Und er ist einer der wenigen Neurologen, die sich ganz besonders für handwerkliche Techniken begeistern. Professor Ferrari hat erkannt, dass es bestimmte typische Lähmungsmuster gibt bei den Kindern mit Spina bifida und sie sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten je nach Lähmungshöhe entwickeln und hat dann die Idee gehabt, dass man Orthesen konstruieren müsste, die sowohl die neurologische Lähmung mit ihren typischen Besonderheiten berücksichtigt, als auch die orthopädischen Besonderheiten berücksichtigt. Das heißt einerseits bei bestimmten Lähmungshöhen die Bewegung unterstützt und andererseits orthopädisch Gelenke vor ihren Überlastungen schützt. Das war eine große Entwicklung, die er gemacht hat. Und er interessierte sich sehr für Werkstoffe und hat dann mit einem italienischen Orthopädietechniker gemeinsam Schienen entwickelt, die in Kunststoff gefertigt waren und die entsprechend für die Kinder auch leicht waren, die auch nicht so teuer zu produzieren waren und die auch recht leicht dem Wachstum anzupassen waren.
Okay. Kann man also sagen, dass so eine Orthese in gewisser Weise mitwächst?
So eine Orthese wächst eine ganze Zeit mit. Sie kann eine ganze Zeit relativ leicht angepasst werden. Was nutzt einem die perfekt sitzende Orthese, wenn das Kind wächst und die dann, oder andersrum, was nutzt einem die Orthese, die perfekt für das Lähmungsniveau hergestellt ist, die aber nicht mitwächst bei einem Kind, das nun mal wächst und wo
Ja.
dann die Verlängerungen kompliziert sind und auch in vielen Sozialversicherungssystemen nicht finanziert werden? Und das ist mit den Orthesen, die Professor Ferrari entwickelt hat, teilweise anfänglich mit ganz einfachen Gelenken, einfach in das Kunststoff hineingestanzt waren, Verbindungen, die eingestanzt waren, die aber für kleine Kinder mit geringen Gewichten vollkommen ausgereicht haben. Das war auch ein Teil seiner Entwicklung.
Okay.
Ein anderes wichtiges Konzept, das er entwickelt hat, ist, dass die Kinder mit ihrer motorischen Entwicklung sofort auch Orthesen benötigen. Das heißt, die Strategie zur Mobilität, die ein Kind mit einer Lähmung wählt, ist eine Strategie, die sich festsetzt. Diese Strategie kann bei einem kleinen Kind brauchbar sein. Wenn das Kind aber wächst und die Hebelarme der Beine länger werden, dann wird diese Strategie biomechanisch teilweise nicht mehr brauchbar.
Okay.
Also, wenn zum Beispiel es gibt eine typische Lähmung, wo der Wadenmuskel gelähmt ist, der den Fuß nach unten senkt und der Schienbeinmuskel, der den Fuß hochhebt, aber funktioniert und die Zehenbeugemuskeln auch funktionieren, dann sind das Kinder, die sich hinstellen können und den Fuß stabilisieren können über die Beugung der Zehen. Diese Kraft reicht dann aus, um zu stehen. Diese Kraft reicht aber nur bei einem kleinen Kind aus. Wenn man wächst, reicht später die Kraft nicht mehr. Die Zehen verformen sich und die Kraft des Zehenbeugers reicht bei den länger werdenden Hebelverhältnissen der Beine nicht mehr aus, um sich zu halten. Und diese Regelmäßigkeit, diese Gesetzmäßigkeit hat Ferrari erkannt und hat gesagt, diese Kinder müssen von vornherein eine Schiene haben, die so gebaut ist, dass sie gar nicht erst diese Strategie entwickeln. Dann können sie langfristig auch weiterhin schon früh eine Strategie erwerben, mit der sie langfristig auch weiterhin zurechtkommen und auch eine Strategie erwerben, die langfristig nicht zu Gelenkverformungen führt und zu Gelenkinstabilitäten.
Das setzt aber wahrscheinlich voraus, dass man die Orthesen dann auch regelmäßig trägt, regelmäßig in der Anwendung hat. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ich habe ja selber auch zwei Kinder und ich weiß ja, dass Regelmäßigkeiten da mitunter auch ein Problem sind. Was passiert denn, wenn jetzt ein Kind die Orthese, ich sag mal, ein paar Tage nicht trägt oder über einen längeren Zeitraum trägt und dann wieder ein paar Tage nicht und dann trägt es sie wieder und dann wieder ein paar Tage nicht. Wie beeinflusst das denn dann den gesamten Prozess?
Ich denke, das kann man sich ähnlich vorstellen, wie wenn Kinder eine Brille mal tragen und eine Brille wieder nicht tragen. Das ist ein Problem, das man natürlich innerlich sich auch immer einstellt auf diese Hilfsmittel, die man bekommt. Genauso wie man eben sehen lernt, wenn man ein Kind schielt und mit der Brille schielt es nicht, dann guckt es einmal mit den schielenden Augen und dann wieder mit den nicht schielenden Augen. Und es ist eben besser, wenn man das Schielen unterbindet mit der korrekten Brille. Und ähnlich ist es mit den Orthesen auch. Aber diese Orthesen passen natürlich nicht zu jeder Lebenslage. Und da muss man den Umgang mit einer gewissen Weitsicht und einer situativen Anpassung dann eben verwenden. Also die funktionieren zum Beispiel nicht in der Sandkiste, wo sich dann in die Gelenke der Orthesen Sand setzt oder die Kinder sich wundscheuern mit Sand in der Orthese. Sie funktionieren nicht beim Krabbeln. Wenn man krabbelt, dann hat man einen Spitzfuß und wenn der Fuß in einem rechten Winkel geführt wird, ist das problematisch. Das heißt, hier sind dann natürlich auch die Eltern gefragt, das entsprechend der Situation angepasst zu verwenden. Aber mein Konzept ist hier immer, dass man sagt, die Orthesen werden prinzipiell getragen und man braucht einen guten Grund, sie mal nicht zu tragen. Und diese guten Gründe gibt es mal. Ne? Spielen mit Lego auf dem Fußboden brauche ich keine Orthese zum Laufen. Und die Orthesen müssen den altersentsprechenden Aktivitäten der Kinder angepasst werden. Und da sind dann die Eltern gefragt. Letztlich kommt es beim Laufen mit den Orthesen auf Meter an und nicht auf Stunden. Also an einem regnerischen Wintertag, man ist drin und spielt viel auf dem Fußboden und wohnt nicht im Palast mit Hunderten von Metern Flur, dann spielt das kein nicht die große Rolle, aber beim Laufen außer Haus natürlich schon. Es muss alles praktikabel bleiben. Und die Orthesen müssen natürlich den Kindern auch dienen. Und eigentlich merken wir, wenn die Orthesen korrekt gearbeitet sind, dann ziehen die Kinder die auch gerne an,
Okay.
weil sie gerne stehen und gehen möchten und sie können damit deutlich stabiler und ausdauernder und sicherer gehen.
Okay. Das heißt also, halten wir fest, die Orthese kommt sowieso nur zur Anwendung, wenn man stehen und gehen möchte.
Nur dann ist sie nötig. Sie darf natürlich auch im Sitzen getragen werden. Aber wenn Sie fragen, was würde denn passieren, wie gesagt, der regnerische November-Sonntag, man ist drin und bewegt sich eigentlich nicht aus dem Haus, ist die Orthese unwesentlich. Wenn man aber irgendwo eine Strecke hingeht, sollte die Orthese getragen werden.
Okay, wie ist
Was
es?
hierbei aber jetzt nicht vergessen werden darf, ist, dass die Orthese auch eine weitere Funktion hat, nämlich die Funktion des Schutzes der Haut. Die Kinder mit Spina bifida haben ja Sie haben ja Querschnittslähmungen, inkomplette Querschnittslähmung, aber Querschnittslähmung, das heißt teilweise fehlt ihnen auch die Hautsensibilität. Und Verletzungen an den Füßen und an den Beinen sind bei Spina bifida Kindern keine Seltenheit. Das heißt, die Schienen, die Orthesen dienen auch dem Schutz der Füße vor Scheuerverletzungen, vor Brandverletzungen oder Heizungen und Ähnlichem. Familien müssen also sehr darauf achten, wenn die Orthesen nicht getragen werden, dass dann ein anders gearteter Fußschutz getragen wird. Wir haben da schon ziemlich fürchterliche Verletzungen gesehen, wenn die Füße wie ein Radiergummi Scheuerproblematik bekommen, wenn sie über einen rauen Teppichboden gezogen werden oder die Füße unter einer Heizung liegen, während das Kind im Liegen spielt. Und dann ziemlich schlimme Verbrennungen entstehen. Das heißt, wenn die Orthese nicht getragen werden, muss die Familie noch einmal mehr darauf achten, dass keine Verletzungen durch solche, durch Verletzungsmechanismen beim Krabbeln oder einfach beim Sitzen entstehen.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben, weil ich denke, das wird dann gerne in der Realität auch einfach vergessen, ne? Dass die Orthese noch einen zusätzlichen Schutz bietet, den man ansonsten, wenn die Orthese gerade nicht getragen wird, ausgleichen muss mit einer anderen Maßnahme. Ne? Wie könnte so eine andere Maßnahme aussehen? Könnten das dann zum Beispiel auch stabile Schuhe sein oder?
Ja, das können doppelte oder dreifache Socken sein,
Ah ja.
die einfach den Fuß davor schützen, dass er aufgescheuert wird. Das können auch, sagen wir, ein bisschen überdimensionierte Turnschuhe sein, sodass man sicher einen Schutz hat. Die Idee, dieser Schuh ist jetzt nicht dazu da, dass das Kind damit läuft, dieser Schuh ist dazu da, dass das Kind sich nicht die Zehe aufscheuert beim Krabbeln.
Okay.
Oder die Ferse beim Rutschen oder den Fuß unter der Heizung, dass da
Ja.
eben dass da ein Schutz da ist.
Ab welchem Alter
Und
wird denn überhaupt das Tragen einer Orthese empfohlen oder ab wann ist es überhaupt möglich, so etwas zu fertigen und dem Kind dann auch anzupassen?
man nutzt Orthesen ab der Vertikalisierung, ab dem Zeitpunkt, wo sie die Kinder aufrichten möchten. Und hier geht es um das Entwicklungsalter des Kindes, nicht um das biologische Alter. Viele Kinder mit Spina bifida haben auch eine Entwicklungsverzögerung. Viele haben ja auch einen Hydrocephalus. Viele haben viele Komplikationen schon gehabt mit dem Hydrocephalus und sind insofern in ihrer Gesamtentwicklung etwas zurückgeworfen. Und die Orthesen sind dann erforderlich, wenn das Kind beginnt, sich aufzurichten. Und natürlich kommt dann hier eine gewisse Gretchenfrage, wenn das Kind sich mal hinstellt und dann wieder krabbelt und wieder steht, kann man natürlich nicht ständig die Orthese an- und ausziehen. Aber es geht hier um das große Konzept, dass wenn die Kinder dann auf die Beine kommen, dass man dann schon weiß, hier ist jetzt eine Orthese erforderlich. Und welche Höhe der Orthese, ob man eine reine Unterschenkelorthese verwendet oder eine knieübergreifende Oberschenkelorthese, oder auch eine beckenübergreifende Orthese hängt dann von der Lähmungshöhe ab. Und dafür gibt es dann ja die spezialisierten Zentren, die das abschätzen können und dann mit den Orthopädietechnikern entsprechend anpassen.
Jetzt haben wir den Beginn der Orthesenversorgung besprochen. Wie sieht denn das aus im Erwachsenenalter? Also gibt es zum Beispiel einen Zeitpunkt, ab dem oder einen Entwicklungspunkt, ab dem eine Orthese eigentlich nicht mehr notwendig ist? Oder trägt man die, bis man eigentlich nicht mehr laufen kann oder möchte?
Ja, also man trägt die Orthesen so lange, wie sie einem nützlich ist.
Okay,
ja.
Das kann sehr unterschiedlich
also,
sein.
Das kann sehr unterschiedlich sein, genau. Wir erleben häufig, dass mit und nach der Pubertät sich die Mobilität unserer Patienten verschlechtert. Das hängt damit zusammen, dass die Biomechanik ungünstiger wird, dass wenn die Muskulatur in einem Grenzbereich nur schwach zu aktivieren war, die dann möglicherweise in dieser Schwäche beim längeren Körper die Funktion nicht mehr erfüllen kann. Es hängt auch damit zusammen, dass Nerven natürlich absterben, sprechen vom natürlichen Zelltod. Wir werden mit einem Überfluss an Nerven geboren und es sterben über die Jahre immer natürlich Nerven ab. Und wenn in einem Grenzbereich der Nervenversorgung mit der Spina bifida dann nur ein kleinerer Prozentsatz an funktionsfähigen Nerven vorliegt, dann sind auch kleine Veränderungen teilweise funktionell ganz bedeutend. All diese Dinge zusammenführen dazu, dass wir eine Veränderung der Mobilität oft beobachten in der Pubertät und dann mit um die 20 herum. Dass sich da doch einige Patienten vom Laufen wegkommen und dann überwiegend Rollstuhlfahrer werden. Das Laufen wird auch immer anstrengender. Man möchte nicht völlig verschwitzt irgendwo ankommen. Und unsere Umwelt in Deutschland ist doch zunehmend rollstuhlfreundlich. So dass man heute nicht unbedingt aufs Laufen angewiesen ist. Mhm. Viele verschiedene Gründe führen dazu, dass viele Patienten dann doch beschließen, sie möchten lieber alle längeren Wege mit dem Rollstuhl fahren. Und dann muss man sehen, wie viel Laufen bleibt über, wie viel ist dann die Orthese erforderlich. Mhm. Wir nutzen bei Lähmungen, die so im unteren Lendenwirbelsäulenbereich sind, bei Kindern Oberschenkelschienen. Mit diesen Oberschenkelschienen werden die Knie geschützt, die Beine insgesamt auch stabilisiert, sodass die Beine stabil wachsen. Die sind aber nur in dieser Höhe dann nötig, wenn man auch eine gewisse Strecke läuft. Wenn man mit Stützen kurze Strecken geht, dann reichen auch oft die Unterschenkelorthesen und man braucht die Oberschenkelorthesen nicht mehr. Das heißt, oft wird mit dem Jugendalter oder mit dem jungen Erwachsenenalter eine Verminderung der Orthesenhöhe von Oberschenkel auf Unterschenkelhöhe durchgeführt. Jetzt sind die Beine ja erwachsen geworden, die Gelenke sind hoffentlich stabil erwachsen geworden, es hat keine Brüche gegeben, keine Störungen der Wachstumsfugen und der Erwachsene läuft nicht mehr so weit und dann können die Orthesen in der Höhe reduziert werden. Man geht ja auch mit Oberschenkelorthesen, wenn man Rollstuhlfahrer ist, einen ziemlich heftigen Kompromiss ein. Die Oberschenkelorthese führt ja zu einer Verbreiterung der Beine, dadurch wird der Rollstuhl breiter und weniger gut zu manövrieren. Und sie sind auch unkomfortabel und teilweise auch druckstellengefährdend in einem Rollstuhl zu tragen. Das heißt, wenn man überwiegend Rollstuhlfahrer ist, dann ist es ungünstig, Oberschenkelschienen zu tragen. Sondern gucken wir immer, dass wir die auf Unterschenkelhöhe vermindern.
Okay.
Damit hängt das zusammen. Also die Orthesen haben eben auch den Sinn, dass die Extremitäten im Wachstum geschützt werden, sodass sie eben nicht durch Überlastungen eine Instabilität bekommen oder eine Fehlstellung. Und wenn man erwachsen ist, ist ja dieses Ziel dann auch erreicht. Dann ist quasi dieser in Anführungsstrichen Zahnspangeneffekt, der ist dann ja auch erreicht worden. Und das Bein hat dann nicht mehr dieselbe Gefährdung wie im Kindesalter.
Okay.
Und dann gehen wir natürlich auch davon aus, dass Erwachsene vernünftiger sind. Wir sehen ja durchaus bei unseren jungen Kindern und 10-, 11-Jährigen, dass die etwas rabiateren, meist Jungs, dann durchaus mit Orthesen aus Bäumen springen, von Rutschen runterspringen und ähnliches. Und dann braucht man schon die Oberschenkelorthese, damit keine Brüche in Kniehöhe entstehen. Das machen dann Erwachsene auch seltener.
Das denke
ich schon, dass wir das eher reduzieren. Es gibt einige wenige, die sagen, ich laufe gerne mit Stöcken zum Beispiel, mit Stützen und laufe auch lieber mit Oberschenkelorthesen und das möchte ich, das machen einige, aber es sind doch wenige. Die meisten, die dann tragen dann Unterschenkelorthesen oder tragen gar keine Orthesen mehr, haben jetzt Extremitäten, die eine gute Form bekommen haben, tragen stabile Schuhe Und das reicht für die wenigen Schritte, die Sie machen möchten.
Okay, also solche Fälle gibt es aber auch. Also das wäre nämlich die nächste Frage
Ja.
gewesen, ob Sie solche Fälle auch kennen, dass das dann irgendwann, ich sage mal, die Orthese vielleicht, naja, nicht wirklich überflüssig wird, aber es nicht mehr notwendig ist, jetzt für jeden Schritt die Orthese anzulegen.
Ja, genau. Wir haben viele solcher Fälle. In der Regel nicht bei den laufenden Patienten. Also wer weiterhin laufen kann, der läuft mit Orthesen besser als mit orthopädischen Schuhen zum Beispiel. Weil man die Orthesen viel genauer einstellen kann. Da können Federelemente eingebaut werden, die unterstützen. Wer laufen kann, ist in aller Regel mit den Orthesen viel besser dran als mit irgendeinem Schuh. Wer aber kein Läufer ist über Strecke, sondern Rollstuhlfahrer ist über Strecke und laufen in der Wohnung wenige Schritte. Für den ist es oft so, dass er dann sagt, da ist mir diese, das letzte bisschen Stabilität ist mir in der Wohnung nicht so wichtig. Ich möchte leichte kleine Schuhe anziehen oder auch modische Schuhe anziehen und dann habe ich die im Rollstuhl und damit komme ich auch zurecht. Also das ist ganz situations- und bedarfsabhängig, was man dann empfiehlt und was die Patienten sich auch aussuchen.
Das heißt also, grundsätzlich können wir festhalten, dass eine Orthese immer individuell ist. Also es gibt nichts von der Stange so gesehen, beziehungsweise vielleicht gibt es was von der Stange, aber es muss dann individuell angepasst werden, richtig?
Ich kann sagen, dass bei den Spina bifida Patienten ist das ein verschwindend kleiner Anteil. Das sind fast alle individuell hergestellt. Und eben
Okay.
in einer Kombination aus Schutz und Federkraft. Der Schutz, damit die Gelenke nicht beschädigt werden, damit die Haut geschützt wird an den Füßen und an den Unterschenkeln, wo man wenig spürt. Und das auf der anderen Seite durch Federkraft, die in die Orthesen eingebaut wird, über heute meistens Carbonfedern, manchmal auch andere Federn, dass damit dann fehlende Muskelkraft ersetzt wird und der Gang dynamischer wird. Also wenn der Patient, der keine Wadenkraft hat, wenn der mit einem Lederstiefel, mit einem orthopädischen Lederstiefel zum Beispiel läuft oder mit einer Unterschenkelschiene, mit einer Feder, dann ist das Gehen mit der Feder viel dynamischer. Dann bekommt er Energie zurück und kann viel schwungvoller gehen als derjenige, der einen Lederstiefel trägt, der letztlich schützt und dämpft, aber keine Federkraft zurückgibt.
Gibt es denn noch etwas, was jetzt die Pflege der Orthese betrifft, was man besonders beachten muss? Ich könnte mir vorstellen, dass
Also wenn Sie
sie nicht
vor.
mit Wasser großartig in Berührung kommen darf oder so. Also nicht mit Orthesen schwimmen, zum Beispiel.
Nein, nein, es gibt aber spezielle Badeorthesen.
Okay,
Darüber können wir gleich nochmal sprechen.
gerne.
Nein, nein, natürlich nicht mit Orthesen schwimmen. Die Orthesen sind häufig von innen mit Leder ausgekleidet. Ja? Die Außenseite ist irgendeine Form von Kunststoff, von Carbon. Da gibt es verschiedenste Formen, die dem Alter und dem Bedarf der Patienten angepasst ist. Aber die sind dann in der Regel von innen, wo der Hautkontakt ist, dann mit Leder ausgekleidet. Und das Leder darf natürlich nicht feucht werden. Und dann haben sie Gelenke. Und diese Metallgelenke, denen tut natürlich das Wasser auch nicht gut. Das heißt, das sollte nicht passieren. Wenn sie mal nass werden, muss man sie trocknen. Das Leder gibt es Pflegeprodukte, die von den Sanitätshäusern dann entsprechend den Patienten mitgegeben werden. Das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Was wird,
Okay.
ist man, man nimmt ebenso, wie man einen Schuh pflegt, hat man da eben, kann man mit einem feuchten Lappen sicherlich drüber gehen, aber so eine grundlegende Reinigung gibt, dann macht man damit speziell Reinigungsmittel, die für das Leder gut sind, aber auch für die Haut gut sind, mit denen das Leder dann ja auch zentral Kontakt hat.
Okay.
Wichtig bei den Kindern ist, dass man, ja, Sandkastenkindern, ist, dass man eben zusieht, dass möglichst die Gelenke der Orthesen, das sind Metallgelenke, dass da kein Sand hineinkommt. Na, denn das ist natürlich gelenkzerstörend und diese Gelenke müssen regelmäßig gewartet werden. Also es ist sinnvoll, mit den Orthesen regelmäßig sich beim Orthopädietechniker vorzustellen, um eine Wartung vornehmen zu lassen, dass da rechtzeitig der kleine Verschleiß schon beseitigt wird. Die Gelenke haben dämpfende Elemente, dass die ersetzt werden. Es kann Risse geben, die man rechtzeitig flicken kann. Klettverschlüsse, die nicht mehr gut kletten, weil die an Stoff geraten sind
Ja.
und da Stofffasern drin sind. All das rechtzeitig, dass das rechtzeitig ersetzt wird.
Jetzt hatten wir eben eine Spezialität angesprochen, die Schwimmorthese. Welche Spezialorthesen gibt es denn? Also, da werden Sie ja sicherlich einige besondere Einsatzgebiete kennen.
Also die Bardo-Orthese ist so eine Spezialorthese, die eben nur in Kunststoff gemacht ist, die nicht all die Beweglichkeit hat, die hauptsächlich einen Schutz bietet. Damit derjenige, der dann eine Treppe oder eine Leiter ins Schwimmbad, mit auf einer Leiter oder in einer Treppe ins Schwimmbad hineingeht, sich nicht den Fuß auf dem Weg dorthin verletzt. Also es ist eine Kompromisslösung. Damit kann man natürlich nicht so gut laufen wie mit der richtigen Standardorthese, aber es ist vor allem eben ein Schutz und natürlich eine Unterstützung, wenn man einen sehr instabilen Fuß hat, dass man überhaupt eine ordentliche Auflage hat. Das sind in der Regel auch Unterschenkelschienen, Unterschenkelorthesen, keine Oberschenkelorthesen. Und die sind eben für die wenigen Meter zwischen der Umkleidekabine und dem Wasser gedacht. Teilweise werden die im Wasser angelassen, teilweise werden sie im Wasser ausgezogen. Und das ist dann eben auch individuell, was der Patient möchte.
Okay.
Und was dann eben möglich ist. Ne? Aber das ist so die eine Spezialorthese. Und das andere, woran ich so denke, das sind so Sportorthesen. Sonderkonstruktionen für besondere Sportarten. Es werden auch Orthesen teilweise so gefertigt, dass sie in einen Skistiefel gut reinpassen. Ja, das haben schon sehr sportliche Patienten teilweise. Ja. Aber da ist es dann, das ist dann nicht eine Sonderorthese, sondern dann hat eben das Kind hat dann diesen Wunsch und dann geht der Techniker hin und schaut, wie er die Orthese so fertigen kann, dass das eben auch funktioniert.
Ah, okay.
Aber es sind vor allem die Badeorthesen.
Okay,
ja.
Verstehe. Ja, prima. Dann haben wir jetzt schon mal ein recht umfangreiches Bild zum Thema Orthesen bekommen. Vielleicht von Ihnen noch ein Wort. Was wird man in Zukunft erwarten können? Wird das Thema weiter erforscht? Wird daran gearbeitet, Orthesen noch verträglicher, noch wirkmächtiger zu machen?
In meiner Zeit, die ich jetzt in diesem Bereich tätig bin, der von gesagt seit 1994, hat sich da schon gewaltig was getan. Also das Ferrari-Konzept wurde nach vielen Jahren sehr strenger wissenschaftlicher Erforschung von Herrn Ferrari 1988 veröffentlicht. Und wir haben hier in unserer Klinik, waren wir eine der ersten mit in Deutschland, die das eingeführt haben. Damals ist unser ehemaliger Chef gemeinsam mit dem Leiter des Sanitätshauses nach Italien gereist und hat sich das angeschaut und dann haben wir das hier eingeführt. Und seitdem werden die Orthesen immer leichter. Um 2000 herum die Carbonfeder eingeführt worden. Das heißt, dass man nicht nur ein Gelenk hat, was eine bestimmte Bewegungsbegrenzung macht, sondern dass man eine Feder hat, die eben auch eine Energie ausnimmt und zurückgibt. Diese Federn sind über die Jahre jetzt immer besser und immer leichter geworden. Heute werden die Orthesen in großem Teil aus Carbon gefertigt. Zum Teil sind die Carbonfedern dann direkt in die Orthese eingearbeitet, sodass sie immer schlanker und leichter werden. Das ist der Weg, der bisher gegangen ist. Und ich sehe, dass das auch noch weiter fortgeführt werden wird. Das heißt, immer dynamischere, leichtere Materialien, die immer körpernäher gearbeitet werden, sodass sie immer exakter sitzen und den Patienten entsprechend dann auch gut helfen und dass sie wenig gestört werden. Das ist das, was ich im Moment sehe. Das Grundkonzept von Professor Ferrari steht wie am ersten Tag.
Okay.
Das ist die Revolution, die er da durchgeführt hat, dass wir unter neurologischen Gesichtspunkten und entwicklungsphysiologischen Gesichtspunkten die Orthesen fertigen und nicht unter rein Gelenk orthopädietechnischen Gesichtspunkten, dass diese Revolution das hat sich durchgesetzt und das wird nicht in Frage gestellt, sondern ist einfach die grundsätzliche Neuerung.
Das heißt also, Herr Ferrari hat da wirklich Basisarbeit geleistet, die heute noch genauso zählt und wichtig ist wie seinerzeit. Und wenn Entwicklungen stattfinden im Bereich der Orthesen, dann ist es die Materialfrage, bessere Verträglichkeiten, bessere Federn, die eingesetzt werden können. Aber am grundsätzlichen Konzept wird man wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren erstmal nicht wirklich arbeiten.
Ja, so ist es.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Stefan Martin. Das war es auch schon wieder. Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus, dem Podcast der ASBH. Mein Name ist Frank Oberpichler. Ich sage herzlichen Dank und sage Tschüss.
Ja, vielen Dank, Herr Oberpichler.
An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wer mehr zum Ferrari-Konzept in der Orthesenversorgung wissen möchte, kann den ASBH-Ratgeber Physiotherapie und Orthesenversorgung bei Spina Bifida im Onlineshop auf asbh.de bestellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH.